glaube, es ist tatsächlich dieses Geh raus. Du musst rausgehen, du musst in den Markt gehen, du musst mit den Kunden sprechen. Teste es natürlich. Also du kannst, glaube ich, nicht oft genug mit deinen Kunden sprechen und mit denen interagieren. Und ich glaube, auch ein gutes Netzwerk hilft da tatsächlich.
Wie werden neue Geschäftsideen erfolgreich? Der Schlüssel liegt in der Validierung. Egal, ob als Intrapreneurin im Innovation Lab oder als gestaltende Kraft in einem skalierten Startup. Sie hat viele digitale Geschäftsmodelle bis zum Product Market Fit entwickelt. Und auch für das höchst relevante Thema Fachkräftemangel war etwas dabei. Hier war wie so oft ein zentrales Element der Lösung, Biases zu erkennen und dann zu überwinden. Und sich da an der eigenen Nase zu packen, gelingt immer dann gut, wenn man viele Perspektiven einnehmen kann. Und sie hat in den verschiedensten Unternehmensbereichen von Kultur- und Organisationsentwicklung bis hin zu Supply Chain Management gearbeitet und begleitet nun ihre Jungs auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Wir Mütter und Eltern wissen, eine der spannendsten Lernreisen. Jetzt nutzt sie ihre geballte Erfahrung als Sidepreneurin. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Eva Brandenburg, Gründerin von SAFSEN. Herzlich willkommen, liebe Eva. Schön, dass du da bist.
Ja, cool. Danke dir, Nadine. Schön, dich zu sehen.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Innovation ist ja oft gar nicht die Idee, sondern dass wir es in die Tat umsetzen. Also die Implementierung ist das Entscheidende. Und Kreativität wird an der Originalität der Idee gemessen. Innovation hingegen am Mehrwert, den er für den Menschen liefert. Und das heißt eben, dieser wertschöpfende Aspekt, der entsteht durch die Umsetzung. Wie hilft dir denn da deine breite Expertise von den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen bei Innovation generell und vor allem jetzt bei deinem eigenen Startup?
Ja, total. Die Idee ist prinzipiell einfach und im Laufe der Zeit, wenn man das ausarbeitet als Geschäftsmodell, merkt man einfach, wie komplex und wie kompliziert das ist und auf was man sich da eigentlich auch konzentrieren muss. Und auch in den ganzen Büchern und was man alles so hört, klingt es immer Innovation auch generell total einfach. Aber der harte Teil der Arbeit ist wirklich diese Execution. Man hat ungefähr 1 Million Möglichkeiten, Wege einzuschlagen, Dinge zu tun. Die Listen könnten nicht länger und länger sein. Aber was es dann wirklich braucht, ist der Fokus auf das Wesentliche. Und genau, das ist für mich immer auch das Zauberwort. Und ich habe in vielen Bereichen eben umfangreiche Erfahrungen gesammelt und es hilft mir jetzt tatsächlich, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Ich muss, glaube ich, in so einer Rolle nicht eine tiefe Expertin sein in den Themen, aber es hilft einem ungemein, wenn man an vielen Themen einmal vorbeigekommen ist. Also auch an solchen Themen wie Buchhaltung, klingt alles nicht so spannend, aber wenn man das einfach in den Grundzügen versteht, hilft einem das gerade beim Aufbau auch von so einem Startup oder in der Gründungsphase. Genau, und ich habe auch immer gelernt, wenn du die Dinge selber tust, dann hast du auch den größten Lerneffekt. In dem Moment, wo du Dinge einmal selber durchlebst, da hast du auch ein ganz anderes Verständnis wieder dafür, was es denn bedeutet und wie du auch die Dinge dann eben voranbringst. Und das bringt dich zu einer ganz starken Lernkurve. Und jetzt auch genau in meiner Gründung mache ich die meisten Dinge zum allerersten Mal. Und das kostet natürlich auch immer so ein bisschen Überwindung. Und genau das, was auch immer Überwindung kostet, sind ja dann eben auch diese relevanten oder die wichtigen Aktivitäten. Es gibt so einen Spruch, eat the frog first. Und das merke ich auch in meiner Gründungsphase, wie wichtig es ist, genau diese relevanten Themen eben anzugehen.
Genau, und du hast was ganz Spannendes gesagt. Der Fokus bei den 1000 Möglichkeiten, weil du stehst wirklich auf der grünen Wiese und könntest alles machen und du siehst auch, welche Opportunitäten da alle draußen sind. Aber du hast halt begrenzte Energie, du hast definitiv begrenzte Ressourcen bezüglich Money und Teammitgliedern. Und da ist es ganz zentral, diese Fokussierung zu bekommen. Und so schön sich das immer anhört und dann ist es bunt und wir haben die Post-its und auch die Bücher bei Lean Startup, die sind ja einfach auch sehr kreativ gestaltet und ansprechend. Aber dann diese harte Arbeit zu machen, klar zu formulieren, klar die Aufgaben auf eine Timeline zu legen, dass du dich eben nicht verrennst und die Implementierung auch möglich wird durch diesen sequentiellen Ansatz, das ist ganz entscheidend. Und du sagst gerade selber, dass du es machst und es dann auch nochmal so erlebst, weil in einem Corporate hat man ja in der Regel auch noch ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung. Ich habe das selber auch erlebt. Da hast halt mal schnell die Rechtsabteilung angerufen und hattest ein Ergebnis. So als eigene, genau. Und da musst du dann erstmal die Anwälte raussuchen. Da musst du gucken, wie viel Budget muss ich dafür zur Verfügung stellen, etc., etc. Und du gehst ja genau diesen Weg. Du gehst als erfahrene Geschäftsfrau nun in dein eigenes Startup als Sidepreneurin. Was waren denn deine Überlegungen und die Motivation, das in der Nebengründungssituation zu machen?
Ja, ich glaube, das war eine total bewusste Entscheidung, das zu treffen. Und ich glaube, das machen auch gerade viele Frauen. Also bei mir sind es auch so eben, ich wuppe zwei Kinder. Ich glaube, da kann einen erstmal relativ wenig umhauen. Und ich habe einfach für mich entschieden, genau, ich muss mir dann immer so ein paar Leitplanken hinlegen und mir dann eben klar sein, was ist mir wichtiger. Und ich habe einfach im Moment gemerkt, für mich wäre es schwieriger, wenn ich einen finanziellen Druck habe. Und das ist dann eben auch genau dieser Vorteil. Also als Zeitpreneur hast du genau eben nicht diesen finanziellen Druck und da hast du auf jeden Fall diese Freiheit noch. Und das ist für mich jetzt auch das, was im Moment überwiegt. Und gleichzeitig sehe ich noch einen anderen Vorteil. Manche sehen es als Nachteil. Ich würde es eben als Vorteil sehen. Ich muss mich eben auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich muss eben genau diese Schritte machen, weil ich habe nicht unendlich viel Zeit. Ich habe noch einen normalen Job und dann guckst du einfach oder überlegst du ganz genau, okay, was bringt mich jetzt wirklich voran oder wo verstecke ich mich vielleicht jetzt auch gerade in meiner Komfortzone? Und das ist natürlich auch genau das Thema, was uns Überwindung kostet. Aber ich habe auch immer gelernt, wenn man außerhalb der Komfortzone ist, ist eben auch diese Lernerfahrung auch immer wieder groß. Und natürlich macht man dann auch Fehler und dann muss ich einfach immer wieder nachjustieren. Und genau, für im Moment passt es jetzt auch. Und dann kommt bestimmt irgendwann eben der Zeitpunkt, wo ich sage, nee, jetzt sind die Argumente nicht mehr so, wie ich sie mir zu Beginn hingelegt habe. Und dann musst du einfach wieder verändern, sozusagen ein neues Experiment fahren oder eben eine neue Entscheidung treffen, wie es dann eben aussehen kann. Und dann ist vielleicht der Zeitdruck viel größer und dann muss ich mir quasi mehr Zeit wieder ermöglichen und dann ist es eben nicht mehr das Finanzielle.
Genau. Und damit ermöglichst du dir aber diese Reise, erstens bewusst zu gehen und zweitens fokussiert zu gehen. Wir mit unserem Startup, wir hatten den Zuschuss für den innovativen Digitalbonus und dann hatte man tatsächlich auch die Möglichkeit, so einen Startup-Coach zu konsultieren. Und der sagte mal einen sehr weisen Spruch, ich erkenne sofort, ob wir Founder haben oder Lifestyle-Gründer. Weil die Founder machen gut diese harte Legwork. Genau. Und die anderen sind auf den Network-Events, genau. Wobei die auch wichtig sind, ich will die nicht kleinreden, aber...
Ja, total.
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen ja, dass ca. 95% unserer Denkleistungen und Entscheidungen unbewusst ablaufen. Und das ist ja auch ein großes Problem bei der Innovation, weil da müssen wir ja ran. Das heißt, wir müssen dieses Unterbewusste nun sichtbar machen. Denn erst wenn es auf dem Tisch liegt, dann können wir ja kreativ damit arbeiten und es neu zusammensetzen. Und ganz relevant ist dafür eben die Erprobung und Testung von Geschäftsideen. Und dazu hast du ja genau was entwickelt, oder? Wie kann ich mir das vorstellen bei dir?
Ja, genau, richtig. Das ist das, worum es im Kern geht. Und genau dieses, das, was uns nicht bewusst ist, klar zu machen. Und darin steckt dann auch oftmals die Magie des Ganzen oder die Magie der Innovation, bestimmte Denkmuster auch eben aufzubrechen oder wie wir die Welt bisher gesehen haben, das explizit zu machen, wie das denn läuft und einen Weg aufzuzeigen, wie könnte es denn in Zukunft laufen. Denn ich glaube, man kann die Probleme von heute nicht mit den gleichen Methoden auch von gestern lösen. Das heißt, auch das entwickelt sich weiter. Und genau, wir müssen auch eben heute gucken, wie dreht sich unsere Welt weiter. Und dazu gehören eben auch die Methoden. Also wir wissen, dass ungefähr 70-90% der Ideen failen. Das heißt, die können total gut sein, aber irgendwie funktioniert das dann auf dem Markt nicht. Und wir wissen einfach zu Beginn, wenn wir diese Ideen haben, nicht, welches ist denn die bahnbrechende. Und es gibt auch eben Unternehmen, die versuchen, dieses Risiko des Failens systematisch zu reduzieren. Und zwar, die Unternehmen führen Experimente durch. Und da gibt es auch eine große Bandbreite. Die besten 1% der Unternehmen weltweit führen über 1000 Experimente pro Jahr durch und gucken da eben in Form von Experimenten, genau, welche Idee funktioniert und welche Idee funktioniert nicht. Und reduzieren dadurch eben systematisch das Risiko. Und der Vorteil des Ganzen ist ja, dass sie eben heute schon wissen, was eben funktioniert und nicht erst in 3 Jahren, wenn man etwas fertig entwickelt hat.
Genau, das ist ein absoluter Zeitgewinn, aber auch ein Kostengewinn, weil du musst eben nicht schon das Produkt gefühlt fertig haben und das Ganze dafür zur Bereitschaft stellen. Und das ist ja viel in einem großen Unternehmen, ja, sondern du testest es vorher an kleinen Sachen aus und weißt es dann eben schon, hey, mögen die Kunden das? Das ist das Desirability-Thema. Oder du hast gesagt, ist es denn wirklich viable? Können wir denn da, also coole Idee, alle mögen es, aber Geld kriegen wir leider nicht. Müssen wir auch drauf gucken, ja. Oder feasible, alle sagen, wow, fände ich super cool. Also zum Beispiel, was fände ich denn super cool? Ich fände es, wenn ich mich beamen könnte. Leider ist es noch nicht feasible. Ja, wenn wir diese ganzen Dienstreisen machen und schwupp, einfach schnell da sein könnten. Genau, also das sind diese 3 Elemente, die du beschrieben hast, die so wichtig sind und erfolgsentscheidend sind, wenn ich mir früh darüber Gedanken mache.
Total, genau. Und das folgt ja alles auf diesem Leitsatz, fail fast, fail early. Mit kleinem Budget diese Experimente durchzuführen und dann eben zu merken, was funktioniert und was eben nicht. Und ich glaube, wir brauchen auch in der Arbeit immer ein Mindset, dass der Regelcase ist, dass das Experiment sich als nicht wahr herausstellt. Denn da gibt es auch eine Statistik dazu. Also 88% der Experimente failen. Aber ich glaube, der Mensch ist immer so nach Erfolg und ja, das funktioniert doch alles gebiased. Und ich glaube, da muss man auch ganz viel immer an dem Mindset arbeiten und eben auch mit dieser Zahl, nee, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass meine Hypothese oder meine Annahme nicht stimmt. So, und dann muss ich eben korrigieren. Und wenn ich dann eben häufig Experimente fahre, dann erhöhe ich dadurch eigentlich systematisch die Erfolgswahrscheinlichkeit.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du ansprichst. Genau, dieser Mindset, hey, ich muss bestätigen, dass es nicht klappt. Und ehrlicherweise, wenn du diesen Mindset hattest, ist ganz lustig, was dann passiert, weil ich rede da auch immer mit den Kunden drüber, denen ich helfe in dieser Validierungsphase, dass ich sage, hey, wenn wir bestätigen, dass es falsch ist, dann haben wir viel mehr Erfolgserlebnisse, weil dann schaffen wir nämlich 80%. Genau. Und die dann immer noch richtig sind, mit denen gehen wir weiter, genau.
Total, genau. Man muss zulassen, dass die eigene Vermutung auch falsch war. Und das einfach dann auch akzeptieren und zugeben. Und das ist natürlich, also bist du in so einem Corporate-Umfeld, ist es gar nicht so einfach. Weil dann hast du ja auch gewisse Stakeholder, die dieses Mindset eben nicht haben. Und da muss man auch im Corporate auch immer darauf achten, dass es da ein gutes Alignment gibt. Und prinzipiell ist es auch so, also mehr Experimente führen halt nachweislich auch zu mehr Erfolg oder systematischer Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist eigentlich eine relativ einfache Formel. Fahre ich in so einer frühen Phase mehr Experimente, erhöhe ich dann dadurch einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit.
Absolut. Und du hast es angesprochen. Ich meine, wie viele Manager finden wir heute noch, die sagen, kommen Sie mir nicht mit einem Problem, sondern mit einer Lösung. Und ich so, nee. Wissen Sie was, dann lernen wir nicht lieber, ich komme mit einem Problem.
Das stimmt, genau, ja. Und ich glaube, was auch total wichtig ist, ist, weißt du, dieses Verständnis zu haben, Innovation folgt auch einem Prozess. Genau, was du sagst, nee, genau, ich kann nicht einfach mit der Lösung ums Eck kommen, sondern ich muss mir erstmal dem Problem bewusst sein. Wer hat denn überhaupt dieses Problem? Wen betrifft es? Wie groß ist überhaupt dieser Markt? Und wie relevant ist überhaupt dieses Problem? Und wenn ich das nicht klar habe, dann kann ich auch nicht die Lösung drauf entwickeln. Und die Lösung kann ja auch immer aus mehreren Elementen bestehen. So, und woher weiß ich denn, welche von, dann kommen wir wieder auf diese 100 Lösungen, welche von diesen 100 Lösungsideen ist denn die, die die bahnbrechende Lösung ist? Und das einfach, das kann ganz einfach vertestet werden. Da braucht man manchmal auch gar nicht viel Budget. Aber das Wichtige ist, also man kann nicht oft genug testen und auch nicht oft genug mit dem Kunden sprechen. Und Was mir auch oft auffällt, ist, viele Unternehmen wissen gar nicht, wer denn eigentlich ihr Kunde ist oder wer denn eigentlich auch ihr idealer Kunde ist. Und auch dieses Bewusstsein zu haben, ja, es ist total relevant, auch den Kunden zu segmentieren, also dann ein ideales Kundenprofil auch aufzustellen und dann auch passgenau für dieses ideale Kundenprofil auch eine Lösung zu entwickeln. Und das passiert einfach immer im Gespräch oder in Experimenten mit Kunden. Und da entsteht dann auch die Magie, glaube ich, in solchen Innovationen.
Genau. Und du beschreibst es so wunderbar. Wie oft hört man den Satz, ja, also unsere Zielgruppe sind alle die Kaumikauen. So, also weißt du, wo ich denke, fast. Fast, genau. Und du sagst, dass diese Experimente so eine Wirkkraft haben, um das Unsichtbare sichtbar zu machen, um dann aber auch, passgenau hast du es formuliert, überhaupt die nächsten Schritte und die nächsten Lösungsideen generieren zu können. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus gute und schlechte Indikatoren als Outcome von so einem Experiment?
Also es kommt, glaube ich, immer darauf an, in welcher Phase befindet man sich auch. Also bin ich in so einer explorativen Phase, dann geht es natürlich auch ganz viel ums Verstehen. Da möchte ich irgendwie wissen, was die Leute tun, was sie sagen, was sie so jeden Tag machen. Und wenn ich solche Methoden mache, in Form von Interviews beispielsweise oder Tagebüchern, dann hilft mir das natürlich total im Verständnis, hat aber eine geringe Beweiskraft. Und genau deswegen brauche ich auch für verschiedene Phasen unterschiedliche Methoden. Und ich muss mir auch immer sehr bewusst sein, wann setze ich denn eben auch welche Methode ein? Und was sind denn auch so Methoden, die dann eine höhere Beweiskraft haben? Und wenn man dann eben Prototypen nutzt, wo man was Konkretes vertestet, hat es natürlich eine höhere Beweiskraft. Oder wenn dann auch tatsächlich jemand einen Prototypen kauft. Das ist natürlich immer die höchste Form eines Kompliment sozusagen an die Leute, die sich diese Idee eben auch überlegen, wenn jemand sagt, ja, ich möchte es kaufen. Und genau, weil dann hat man ja bewiesen, ich liefere einen Wert, für den eine Person bereit ist, den Geldbeutel aufzumachen. Und dann habe ich dadurch ja eben, wie gesagt, eine hohe Beweiskraft. Aber am besten funktioniert es halt immer in Kombination. Also ich kann nicht direkt mit der Vertestung der Kaufbereitschaft starten, wenn ich vorher nicht meine Hausaufgaben gemacht habe.
Ja, genau, das ist dann so, blindes Huhn findet auch mal Korn, ja. Genau. Kann genau. Schon lachen, aber in der Regel eben nicht, ja. Genau. Ja, also ich folgte auch immer diesem Leitsatz, don't build on what people say.
Mm, total.
Und wie viele sagen dann, ja, aber die haben das gesagt und die wollten genau das. Gut, und jetzt tun sie es und zahlen sie.
Total, ja. Viele reden ja dann auch immer von diesem NPS-Score. Kommt bei mir auch nicht so richtig an. Genau, weil würde ich jetzt irgendeine Aktion annehmen, das hat auch eine total geringe Beweiskraft. Also würde ich das jetzt einer Person weiterempfehlen?
Genau, absolut.
Kann ich wenig davon ableiten, ob ich das dann auch tatsächlich tue. Genau.
Sag doch mal NPS-Score, nur kurz zur Erklärung, was das ist.
Der Net Promoter Score, der begegnet einem total häufig nach so Einkaufserlebnissen, beispielsweise, wie wahrscheinlich ist es, dass du unseren Shop jemand anderem weiterempfehlen würdest. Das ist ja so, bei ganz vielen ist es so das Ding, aber ich glaube, in der Beweiskraft ist es halt sehr, sehr gering und man muss halt immer dazu fragen, warum oder auch die Hintergründe eben dazu kennen.
Genau, und man erlebt das ja häufig. Ich meine, wie oft habt ihr diese Fragebögen am Ende schon ausgefüllt? Genau, wissen wir alle. Da versuchen halt Firmen auch mit bestehenden Geschäftsmodellen zu gucken, wie hoch ist die Attraktivität im Moment noch. Aber für eine neue Idee ist das wirklich ganz schwer, als Indikator ranzunehmen. Genau, da bin ich voll bei dir. Lass uns mal kurz drüber sprechen, wie wichtig sind denn Werte bei der Geschäftsentwicklung?
Ich glaube, das ist eine total wichtige Grundlage, die man damit mit einbezieht. Und ich habe das für mich eben auch als total wichtig und relevant eingestuft. Also ich bin schon ein sehr werteorientierter Mensch und mir ist es auch total wichtig, auch was für die Gesellschaft eben zu machen. Und weil mir persönlich geht es einfach total gut. Ich bin privilegiert und deswegen habe ich da einfach auch was integriert. Ich möchte auch quasi mit meinem Geschäftsmodell an gemeinnützige Organisationen spenden, weil eben wir leben alle in dem Wohlstand und ich glaube, uns hilft allen ab und zu mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Es passiert einfach so viel, manchmal direkt in der Nachbarschaft, aber auch auf der ganzen Welt. Und genau, da glaube ich, kann jeder von uns irgendwie so ein bisschen was Gutes tun. Und mir war das total wichtig, da eben auch zu integrieren. Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit.
Und liebe Eva, da triffst du bei ganz vielen Frauen auf ein offenes Herz. Es gibt nämlich eine aktuelle Studie, die gerade gestern habe ich die gelesen, Boston Consulting Group sagt, dass wenn Frauen in Top-Führungspositionen sind, dass die Firmen sozialer sind, grüner und nachhaltiger sind. Wir gucken genau auf diese Aspekte, die durch eben Werte getrieben werden. Und da ist es egal, ob wir CFO, CEO oder COO sind oder vielleicht für Nachhaltigkeit tatsächlich zuständig sind, sondern es ist in uns drin und wir gucken einfach so auf die Welt. Also wunderbar, dass du das auch bei deiner Startup-Idee integrierst. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, also ich bin Führungskraft und sag, ich habe da eigentlich auch so eine Idee, gell? Ich finde, wir müssten da mal was verändern und ich möchte die umsetzen oder ich denke mir, oh, weißt du was, ich gründe jetzt auch mal selber. Was wäre denn so dein Praxistipp dafür?
Ich glaube, es ist tatsächlich dieses Geh raus. Du musst rausgehen, du musst in den Markt gehen, du musst mit den Kunden sprechen. Teste es natürlich. Also du kannst, glaube ich, nicht oft genug mit deinen Kunden sprechen und mit denen interagieren. Und ich glaube, auch ein gutes Netzwerk hilft da tatsächlich. Also das merke ich jetzt auch. Ich muss mir auch ein Netzwerk stärker aufbauen, einfach auch mit den Leuten in Kontakt kommen. Und da öffnen sich dann auch wieder so viele Türen. Jeder kennt irgendwie jemand und das ist total schön. Und ich glaube, das kann man auch jeder anderen Person mitgeben.
Genau, und das funktioniert, egal an welcher Stelle man gerade ist. Ja, also testet eure Idee, indem ihr sie erstmal tatsächlich mit Leuten durchsprecht und dann geht mal die nächsten Schritte weiter, sucht euch Verbündete in Unternehmen, baut euch diese Netzwerke auf, intern und extern und dann macht's einfach. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft, liebe Eva?
Ich glaube, es gibt noch irgendwie total viel zu sehen und zu lernen. Ich glaube, ich bin jemand, ich möchte auch gerne mein Leben spannend halten und da einfach in die Welt noch ein bisschen rausgehen. Und ich glaube, ich habe noch eine ganz lange Liste an Träumen. Und das erhoffe ich mir natürlich dann noch für die Zukunft und hoffe natürlich auch, genau, dass ich diese Zeit dann auch schön mit meinen Kindern nutzen kann und ja, ihnen auch diese Werte auch mitgebe. Das ist, glaube ich, so mein größter Wunsch.
Das ist ein wunderbarer Wunsch. Und ich glaube, du sprichst da was an, was uns allen so im und auf dem Herzen liegt, weil wir natürlich in einer Generation groß geworden sind, wo wir uns auch Träume erfüllen konnten in unserer Jugend und wo vieles ja auch einfach rosig aussah und relativ leicht. Und wenn wir jetzt aber mit unseren Kindern auf die Welt blicken und so manchmal mit deren Augen draufschauen, da sehen wir schon, vielleicht wird es für die nicht mehr ganz so leicht. Und umso wichtiger, dass wir ihnen wertebasiert was mitgeben, aus der sie Kraft schöpfen können und dann hoffentlich Veränderungen bringen, dass auch sie so frei wie wir all ihre Träume erfüllen können. Ja, wunderbar. Also mit diesem tiefen philosophischen Ende, liebe Leute, fällt es mir jetzt schwer, meinen Marketing-Claim zu machen. Aber wenn ihr sagt, wir sehen da draußen so viele tolle Frauen wie Eva, die müssen sichtbar werden, dann seid so lieb und hinterlasst ein Like, schreibt eine Rezension. Das ist die Kraft der Daten für den Algorithmus. Dann kriegen wir als Frauen mehr Sichtbarkeit, denn viele von uns sind da draußen, gehen neue Wege, gestalten die Zukunft und bringen Veränderungen. In 2 Wochen geht's wieder weiter mit einer tollen neuen Folge bei Femture, wie Frauen in die Zukunft führen. Herzlichen Dank, liebe Eva.
Danke dir, Nadine.